Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich sage gerne noch ein paar Sätze zu mir. Und du hast schon erwähnt, Michael, am Anfang. Und zwar, dass ich nur Andi heißt, laut Geburtsurkunde. Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, also ein Badenser, der Feind quasi, aber habe eine Schwäbin geheiratet. Das heißt, so funktioniert auch der Frieden zwischen feindlichen Gebieten. Nein, Spaß beiseite. Ich habe meine Frau an der Bibelschule in Prake kennengelernt. Da waren wir beide 3 Jahre, das ist im Norden oben, und haben 2017, übermorgen, vor 8 Jahren, haben wir geheiratet. Sind dann wieder in den Süden gezogen. Sie kommt hier aus der Gegend. Tatsächlich sind ihre Großeltern in Dettingen aufgewachsen, Siegels. Und da bauen jetzt auch meine Schwiegereltern. Und so Gott will, werden wir da in die eine Hälfte einziehen. Also die Scheunenhälfte wird ausgebaut. Genau, so sieht es bei uns aktuell aus. Ich habe dann nach der Bibelschule noch Elektrotechnik studiert und arbeite inzwischen in der Vorentwicklung bei Festool. Das sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich auch was. Sitzt in Wendlingen, machen ganz tolles Werkzeug. Und wenn ich nicht gerade bei Festool bin, dann bin ich sehr gerne ehrenamtlich unterwegs. Meine Frau und ich machen bei uns in Weilheim im Christusbund den Teamkreis. Und sonst bin ich auch im Jahr oder unterm Jahr viel im Bezirk unterwegs für Predigtdienste. Heute Morgen war ich in Urspring und freue mich, dass ich jetzt heute Abend bei euch sein darf. Ich glaube, letztes Jahr, ein paar von euch werden sich vielleicht erinnern, war ich einmal bei euch. Darf dann dieses Jahr, ich glaube, im Juni und Juli auch nochmal bei euch sein. Genau, und freue mich, dass wir heute auch tatsächlich einen sehr spannenden Text uns gemeinsam anschauen. So viel mal zu mir, und ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes werde ich auch beiseite treten und mit euch gemeinsam auf den Bibeltext schauen. Ich versuche mal das Ganze hier zur Seite zu bewegen, dass ihr auch da vorne seht. Wenn ich hier den Text und die Punkte habe. Genau. Ihr macht ja auch den Predigtplan mit. Das heißt, ihr wisst von letztem Sonntag noch, wir sind in Johannes Kapitel 21, und dann müsstet ihr auch letzten Sonntag die ersten 14 Verse euch angeschaut haben von Kapitel 21. Ja, das ist spannend, habe ich so überlegt, das ist die letzte Szene im Johannesevangelium, und irgendwie kommt die nach dem eigentlichen Schluss. Also wir haben ja eigentlich in Vers 20 die Verse 30 und 31 so ein bisschen schon abschließende Verse. Da steht, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und das fasst dieses Buch, diese Werke Jesu zusammen, und trotzdem kommt dann noch ein ganz persönlicher Text, der letztes Mal schon eben begonnen hat, dieses Frühstück mit den Jüngern. Die Jünger, die zurückgekehrt sind zum Fischen, zu ihrem Job, und Jesus hatte sie doch zum Menschenfischen berufen. Und so kommt er und fordert sie wieder dazu auf oder ermutigt sie wieder dazu, diesem Auftrag nachzugehen. Und dann ist da aber noch eine Sache, die Johannes hier behandelt als allerletztes. Das ist das Gespräch mit Petrus, der so ein Bild für mich auch ist und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch, wenn ich sehe, wie oft ich versage, und wir wissen, was mit Petrus war, und dass das noch irgendwie im Raum steht zwischen ihm und Jesus, dass er Jesus verleugnet hat. Und doch will er zu Jesus, das haben wir gesehen, er ist gleich als Erster ins Wasser gesprungen, bevor die Boote an Land kamen, und dann kommen sie zu Jesus und frühstücken mit ihm. Und Jesus wartet auf sie, wartet vielleicht vor allem auch auf Petrus. Und dann kommen wir eben zu unserem heutigen Text ab Vers 15. Wer keine Elberfelder hat, darf gerne mit hier vorne mitlesen, weil ich finde es manchmal einfacher, wenn man genau den gleichen Text liest. Ab Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Ein sehr persönlicher Text und ein Text, der mich sehr tief blicken lässt in diese Beziehung zu Jesus und mich sehr viel lernen lässt, auch in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus. Und ich habe den Text mit 3 Punkten überschrieben und ich weiß aus der eigenen Erfahrung, wie vergesslich wir Menschen sind. Ich weiß nicht, wer von euch sich an den letzten Sonntag noch an die 3 Punkte erinnert, geschweige denn an die Sonntage davor. Wir sind doch sehr vergesslich. Und ja, von Gottes Wort bleibt manches in uns, in unserem Herzen hängen. Und das soll auch so sein. Wir sollen uns in Gedanken damit beschäftigen. Aber manchmal helfen doch solche Gedankenstützen. Und deswegen habe ich es mal versucht, indem ich euch folgende 3 Punkte mitgebracht habe. Schau auf Jesus und drittens, schau auf Jesus. Und ich hoffe, die 3 Punkte könnt ihr euch merken für heute. Natürlich haben sie alle noch eine gewisse Nuance, dieses Schau auf Jesus, aber es geht tatsächlich, glaube ich, darum. Und ich glaube, diese 3 Punkte beschreiben auch vieles in unserem Leben und könnten über vielen Predigten drüber stehen. Schau auf Jesus. Und ich habe es beschrieben mit: Schau auf Jesus, weg von deinem Versagen. Schau auf Jesus, weg von deinem Können. Und schau auf Jesus, weg von deinen Mitmenschen. Schau auf Jesus, weg von deinem Versagen. Und das ist das, was wir hier im Hinterkopf haben. Da ist Petrus, der Jesus verraten hat. Und irgendwie muss das noch geklärt werden. Nicht durch eine 6-monatige Therapie, nicht durch ein Aufarbeiten der Vergangenheit, sondern mit einer einfachen Frage. Und das erst nach dem Frühstück. Da frage ich mich auch, hat Jesus oder wie ging es dem Petrus hier, in diese Spannung auszuhalten, während sie frühstückten, während sie vielleicht nichts redeten und Simon Petrus darauf wartet, dass Jesus ihn darauf anspricht. Petrus, der ja ein bisschen so ist wie ich in dieser Sache, dass er sich überschätzt und die Versuchung unterschätzt und es deswegen zu der Verleugnung Jesu kam. Petrus, den hier wahrscheinlich Schuld und Schamgefühle plagen. Aber Jesus will ihn wieder aufbauen und für den Dienst ausrüsten. Aber nach dem Frühstück eben erst. Und dann beginnt er mit der Ansprache: Simon, Sohn des Johannes. Das ist der Name, den er eigentlich hatte, bevor Jesus ihm ja seinen neuen Namen gegeben hat, Petrus. Das ist wie wenn unsere Eltern uns früher beim vollen Namen genannt haben, Andi Hermann. Und so spricht er ihn hier an und fragt ihn: Hast du mich lieb? Das stimmt nicht ganz. Er fragt ihn: Liebst du mich mehr als diese? Ich hoffe, es ist euch aufgefallen im Text, dass er diese Frage 3-mal auf eine andere Art und Weise stellt. Und er beginnt eben mit: Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als diese? Das zweite Mal, das er fragt, ist nur noch, liebst du mich? Und das dritte Mal ist, hast du mich lieb? Im Deutschen ist das hier auch so wiedergegeben, wie hier im Griechischen die Begriffe verwendet werden. Ihr euch sagt vielleicht der Begriff Agape was, die Agape-Liebe. Das ist die göttliche Liebe, die bedingungslose Liebe. Und das ist die ersten beiden Male, wo er fragt, liebst du mich? Einmal mehr als diese und einmal nur, liebst du mich? Und Petrus' Antwort ist immer nur das Phileo, nicht das Agape. Er sagt alle drei Male nur, er traut sich nicht zu sagen, ich liebe dich. Er sagt nur, ich habe dich lieb, diese brüderliche Liebe. Er wagt nicht mehr zu sagen, als ich habe dich lieb. Er sagt damit eigentlich, ich könnte doch gar nicht von der gleichen Liebe reden, von der Jesus zum Beispiel in Johannes 13 geredet hat oder in Johannes 15. Direkt bevor Petrus dann seine Ansage macht, mein Leben will ich für dich lassen. Johannes 13, Vers 37. Mein Leben will ich für dich lassen. Und was hat er getan? Er hat Jesus dreimal verleugnet. Und das zieht sich irgendwie durch, dreimal im Garten Gethsemane. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass Jesus die Jünger auffordert zum Beten und sie schlafen ein. Dreimal leugnet Petrus, dreimal kräht der Hahn. Dreimal offenbart sich Jesus den Jüngern und hier das dritte Mal und beim dritten Mal fragt Jesus Petrus dreimal, liebst du mich? Beim dritten Mal fragt er ihn eben, hast du mich lieb? So wie Petrus ihm antwortet. Und Petrus wird traurig. Und ich glaube, da sehen wir, wie Jesus mit ihm arbeitet, weil genau das bedeutet es oft. Das ist Traurigkeit im ersten Moment. Es ist nicht unbedingt was Erfreuliches, wenn Jesus mit an uns arbeitet, wenn er uns erzieht. Und ich glaube, er wird hier nicht traurig, weil Jesus das dritte Mal fragt, sondern weil er beim dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Weil er beim dritten Mal nicht mehr fragt, liebst du mich? Und trotzdem geht es Jesus hier nicht um die richtig formulierten, die begeisterten Worte, das ständige Vorpreschen des Petrus. Es geht ihm um seine Einstellung und den Blick von Petrus. Es geht ihm um seinen Blick auf ihn, auf Jesus. Und Jesus zeigt ihm, nicht nur hier an dieser Stelle, Jesus zeigt Petrus und zeigt auch uns, ich habe mein Leben für dich gelassen. Und damit beginnt es. Es beginnt nicht damit, dass du dein Leben für ihn lässt. Und er richtet den Blick des Petrus auf sich selber, weg von seinem Versagen. Petrus, der hier steht und nur antworten kann, ich hab dich lieb, ich kann doch nicht sagen, ich liebe dich, hört von Jesus dann immer als Antwort einen Auftrag. Und das Spannende an diesem Auftrag ist, dass der sich steigert. Nachdem nämlich Petrus immer sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagt er zum ersten Mal, weide meine Lämmer. Und vielleicht ist euch da auch aufgefallen, und da müssen wir schon ein bisschen drauf gucken, auf das, was im Griechischen steht, aber auch im Deutschen ist es ja anders übersetzt, da steht beim zweiten Mal, hüte meine Schafe. Er beginnt mit den Lämmern, den Verletzlichen, denen, die erst heranwachsen, und er benutzt einen Begriff für das Hüten oder für das Weiden, der noch nicht so stark ist, wie dieses Hüten hier, was mehr wirklich ein Leiten, ein Führen ist, der Schafherde. Er setzt ihn erneut in seinen Dienst ein, den er mal auch in Fülle wahrnehmen wird in der Gemeinde. Weide meine Lämmer und dann hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fasst es eigentlich zusammen. Da benutzt er das Weiden aus dem ersten Mal, weide meine Lämmer, und die Schafe, die erwachsenen Schafe von dem, wo er das zweite Mal gesagt hat. Er fasst den Auftrag nochmal zusammen. Aber er bleibt bei diesem Auftrag. Er kommt eben nicht mit Simon, Simon, wie konntest du nur? Sondern er fragt ihn einfach nur, liebst du mich? Und zeigt ihm damit aber, dass diese Liebe, die der Simon, der Petrus später auch einmal weitergeben und zu Jesus haben und leben dürfte, dass die grundsätzlich von ihm kommt, dass er ihn geliebt hat und dass er deswegen einen Auftrag für ihn hat, dass er ihn deswegen aufbauen will und dass sein Versagen am Kreuz hängt, seine Schuld am Kreuz. Und um nochmal zurückzugehen auf die Antwort des Petrus, ich finde es ermutigend und ich glaube, das darf uns auch zum Gebet werden, wie er antwortet: Herr, du weißt. Es gibt Momente, in denen wir nicht viele Worte haben, in denen wir auch nicht wissen, was wir vielleicht beten sollen, aber dieses eine dürfen wir doch sagen: Du weißt, Herr. Und für den einen oder anderen mag das vielleicht beängstigend wirken oder für die Welt, wenn Gott wirklich alles weiß. Und ja, er weiß alles, er weiß meine Gedanken, er weiß alles, was in meinem Herzen ist und das könnte erschreckend sein. Aber es darf uns eigentlich ermutigen, denn hier in diesem Moment sieht er und weiß um den schwachen und menschlichen Versuch des Petrus, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Und er sagt, es ist genug, es reicht, weil das Werk Jesu, weil sein Werk ausreicht, weil es genügt. Wir singen in dem Lied, wenn Friede mit Gott, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Und das ist das, was als Grundlage zählt, auch für diesen Auftrag, den Jesus Petrus hier gibt. Und das mich zu diesem ersten Punkt gebracht hat, schau auf Jesus, weg von deinem Versagen. Es hängt am Kreuz. Und es ist seine Liebe, die dich dazu führt, dass du lieben kannst, wie er liebt. Und so lesen wir es auch in 1. Johannes 4, in Vers 10 und Vers 19. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Nicht, dass wir sagen könnten, ich liebe dich. Darin ist nicht die Liebe, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Aber auch Vers 19, wir lieben, aber weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen kann man diesen Punkt auch überschreiben mit, seine Liebe führt zu deiner Liebe. Und das zweite, schau auf Jesus, dieser Blick, den Jesus vom Petrus auf sich selber wenden will, das ist ein Blick weg von seinem Können. Und wie schnell bin ich dabei, entweder auf mein Versagen zu schauen und mir zu überlegen, jetzt habe ich es wieder richtig verbockt, wie kann ich dann im Dienst für Jesus stehen? Und im nächsten Moment denke ich, was bin ich doch für ein toller Kerl. Jesus kann mich wirklich gebrauchen. Aber Jesus auch dann meinen Blick auf sich lenken will. Und deswegen schau auf Jesus, weg von deinem Können. Wir lesen in Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, damit leitet er ja immer etwas ein, wo er ein Augenmerk drauf lenken will, wo ihm wichtig ist. Einer unserer Bibelschullehrer hat immer gesagt, man könnte auch sagen, es ist wahr, es ist wahr. Als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Als du jünger warst. Und ich glaube, das kennen wir alle. Bei euch ist es wahrscheinlich etwas länger her als bei mir noch. Aber ich glaube, dass es uns trotzdem immer wieder im Alltag begegnet, dass wir uns selber gürten. Dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen. Das ist ein Begriff, der damals ganz typisch war, eben weil man sein Gewand gegürtet hat, man hat sich reisefertig gemacht. Es meint einfach, man geht seinen eigenen Weg. Und Jesus ergänzt hier auch mit den Worten, du gingst, wohin du wolltest. Und das meint nicht nur als ein noch nicht Wiedergeborener. Das meint noch nicht, als er noch nicht Nachfolger war, sondern es meint gerade auch, als du schon Nachfolger Jesu warst. Petrus, gingst du, wohin du wolltest. Auch als du mich verleugnet hast. Und wir müssen uns das Gleiche eingestehen, dass wir oft gehen, wohin wir wollen. Wohin wir eben den geringsten Widerstand verspüren. Und ich bin ganz ehrlich auch sehr oft überzeugt von meinem Können, von mir. Und dann gehe ich eben eigene Wege. Aber Jesus fordert mich dazu auf, und so haben wir es auch gesungen gerade, dass wir unser Leben ihm hinlegen. Dass wir auf ihn und nicht auf unser Können schauen. Aber diese Hingabe, diese unsere Hingabe an ihn ist nur möglich durch sein Opfer am Kreuz. Und deswegen schau auf Jesus, weg von deinem Können. Denn der Blick auf dein Können wird dich nur dazu führen, dich wie Petrus zu überschätzen und die Versuchung zu unterschätzen. Und trotzdem zeigt Jesus dem Petrus hier, so war es, aber es wird anders sein. Er sagt, wenn du alt geworden bist, dann wird dich jemand gürten. Er benutzt den gleichen Begriff hier, meint aber etwas anderes. Ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Jemand wird dich binden, jemand wird dich wohin bringen, wo du nicht willst. Und damit meint er natürlich diesen Konflikt zwischen der menschlichen Natur, die eigentlich nicht dahin will, aber trotzdem mit der Kraft Gottes, sagt er ihm hier, wird es dir möglich sein, diesen Weg zu gehen, ans Kreuz oder in den Tod. Er erklärt in Vers 19, er sagt dies, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und wieso sagt er ihm das? Das ist doch irgendwie, wenn man das früh in seinem Leben schon hört, bevor man überhaupt in die Welt geht oder bevor Petrus überhaupt in die Welt geht und seinen Auftrag wahrnimmt, dass er schon hört, du wirst sterben, du wirst mal abgeführt werden, du wirst mal ja getötet werden, damit du mich verherrlichst dadurch. Aber ich glaube, dass es für Petrus ermutigend war. Gerade mit dem im Hinterkopf, dass er hier sein Versagen im Blick hat, seine Verleugnung von Jesus. Aber Petrus musste wissen, dass er in der nächsten Situation, in der es um Leben und Tod gehen würde, dass er den Herrn nicht verleugnen würde. Das erfuhr Petrus hier von seinem Herrn. Er erfuhr, dass er ihn eben nicht verleugnen würde, wenn es darum gehen würde, dass er ja gebunden und in den Tod geführt werden würde. Und ich glaube, das war eine ganz neue Zuversicht, mit der Petrus ab diesem Moment gelebt hat und die seine Zweifel oder Selbstzweifel überwinden konnten. Und eine solche Zuversicht gewinnen wir nicht in einer Selbstfindungsphase, sondern indem er auf Jesus schaut, weg von seinem eigenen Handeln und Können. Und diese Prophezeiung, die Jesus hier gibt, die hat den Petrus vielleicht auch an das erinnert, was Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und er sagt dann, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus vorgelebt, dass er sein Leben hingegeben hat. Nicht nur für seine Freunde, sondern als wir noch Sünder waren. Aber er zeigt dem Petrus, dass er mal sein Leben für ihn lassen würde. Und ich glaube, dass das den Petrus ermutigt hat. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Punkt auch überschreiben können mit sein Opfer führt zu deiner Hingabe. Sein Opfer erst macht es möglich, dass du dein Leben hingeben kannst. Und Jesus lenkte den Blick des Petrus auf sich selber und zeigte ihm, dass es ihm aufgrund seines eigenen Opfers am Kreuz möglich sein würde, sein Leben tatsächlich für Jesus zu lassen. Und mit diesem Opfer, Vers 19, würde er Gott verherrlichen. Und das gilt auch für uns. Erst wenn wir den Blick weg von unserem eigenen Können hin zu Jesus lenken, dann erst werden wir erleben, was mit seiner Kraft wirklich möglich ist. Ja, und das Letzte dann, schau auf Jesus, weg von deinen Mitmenschen. Und Jesus sagt ihm direkt nach diesen Worten in Bezug auf seinen Tod, sagt er ihm, folge mir nach. Und ich finde das so spannend, immer wieder verwendet Jesus ja solche Bilder in der Natur, er benutzt einen Baum, er benutzt Bilder aus dem Wachstum in der Natur, er benutzt Bilder aus, ja, wo er alles Mögliche aus dem Geistlichen aufzeigt, wie wir das auch wiederfinden in der Natur. Das begeistert mich immer wieder, auch wenn wir haben noch keine Kinder, aber wir haben einen Hund, die Bailey, wenn ich mit unserem Hund unterwegs bin und ich dann staunen darf, wo ich so vieles, auch jetzt gerade in den verschiedenen Jahreszeiten, darüber lernen darf, wie Gott Wachstum schenkt zu seiner Zeit. Und ich glaube auch hier, dass er das auf zwei Arten und Weisen macht, dass er einerseits losgeht, dass sie nach dem Frühstück eben spazieren gehen, hier am See entlang, Und nicht nur, dass hier physisch natürlich gemeint ist, folge mir nach, komm mit mir, sondern auch geistlich, oder vor allem geistlich, folge mir nach. Und er kommt an dieser Stelle noch auf das Thema tägliche Nachfolge zu sprechen. Nachdem geklärt ist, dass es um ein Opfer geht, wenn man sein Leben Jesus gibt und ihn an sich arbeiten lässt, folge mir nach. Und Petrus folgt ihm, aber nur für etwa 2 Schritte, und dann dreht er sich um und fragt, was ist mit dem da? Und da habe ich auch gedacht, auch hier finde ich mich wieder. Wie schnell bin ich dabei zu fragen, aber was ist mit dem oder der in meiner Gemeinde? Das frage ich auf die eine oder andere Weise. Ich frage, aber hier, der ist doch schon viel weiter als ich. Wieso kann ich nicht so sein? Oder aber auch, dass ich überheblich sage und hier, aber guck mal, der ist doch ziemlich zurückgeblieben im Geistlichen. Was ist mit ihm? Aber Jesus, seine Antwort ist fantastisch. Er sagt, oder fragt einfach nur, was kümmert es dich? Was kümmert es dich? Er sagt, wenn ich will, dass er ja lebt, bis ich wiederkomme, was kümmert es dich? Wäre spannend, wenn es tatsächlich so wäre, wenn Johannes noch mitten unter uns sein könnte heute. Aber das wollte Jesus ja gar nicht sagen, und Johannes erklärt es ja selber dann hier in dem Vers 23, weil eben genau das Gerücht herumging, dass Johannes nicht sterben würde. Aber Jesus meint das hier gar nicht. Er will einfach nur sagen, ich habe einen anderen Plan mit ihm. Und wenn ich einen anderen Plan mit ihm habe, was kümmert es dich? Und deswegen schau auf Jesus, weg von deinen Mitmenschen. Damit meine ich nicht, dass wir unsere Mitmenschen nicht in Liebe begegnen sollen, dass wir Wege nicht gemeinsam gehen, dass wir nicht Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben sollen. Das sollen wir. Aber es heißt, dass wir das im Blick auf Jesus tun sollen. Und es heißt, dass er mit mir ganz persönlich einen Plan hat. Grundsätzlich erstmal ganz egal, was mit dem anderen ist, was mit meinen Geschwistern im Glauben ist. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, der uns auch oft daran hindert, Großes mit Jesus zu erleben. Dass wir eben auf die anderen schauen, rechts und links oder hinter uns, und eben entweder denken, so wie der kann ich nie werden, oder so wie der will ich nicht werden. Dass wir uns vergleichen immer und immer wieder mit anderen Menschen, entweder Neid oder überheblich werden und gar nicht sehen, dass Gott doch für jeden von uns seinen individuellen Plan hat. Und er hat definitiv einen Plan für dich. Und er hat definitiv auch einen Auftrag und definitiv auch die nötige Begabung, die wie für dich zugeschnitten ist. Und deswegen schau auf Jesus. Schau auf Jesus, weg von deinen Mitmenschen. Und ich finde es spannend, dass Petrus es später selber in seinem Brief schreibt. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Dazu seid ihr berufen. Sein Vorbild führt zu deiner Nachfolge. Folge du mir nach. Das sagt er nochmal in Vers 22. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Ja, wir haben 2 Verse im Johannesevangelium, da will ich noch kurz drauf eingehen, ein bisschen unterschlagen natürlich, Vers 24, 25. Vers 24 erklärt nochmal, dass es Johannes ist, der Jünger, der von diesen Dingen zeugt, und es ist die Wahrheit. Und dann Vers 25 finde ich auch sehr spannend. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Er greift nochmal auf, was er in Kapitel 20 schon gesagt hat. Und wenn man diese Dinge alle einzeln niederschreiben würde, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Ich habe mal gehört, dass wenn man das Leben, durchschnittliche Leben eines Menschen und alle Worte, die er so gesagt hat, alle Interaktionen aufschreiben würde, dann würde das ungefähr 300 Bibliotheken füllen. Und ich meine, wen interessiert es jetzt, was ich den lieben langen Tag so von mir gebe? Aber da würde ich gerne mal reinschauen in die Bibliotheken von Jesus, was er noch so gesagt und getan hat. Vor allem dann, wenn es natürlich in der damaligen Zeit die ganze Welt nicht fassen könnte, so schien es dem Johannes. Und das glaube ich von Herzen, weil Jesus Gott ist. Und weil es noch so viel mehr gibt, als das, was wir zu kennen und zu wissen meinen. Weil wir immer nur an der Oberfläche kratzen. Und deswegen müssen wir dem nachjagen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn erkennen. So sagt Paulus mal, lasst uns dem nachjagen. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und richte mich auf das Ziel aus und jage dem nach, ob ich es auch erreichen möge. Und so dürfen wir nicht nur von Jesus viel lernen, sondern immer wieder unseren Blick auf ihn richten. Und ich glaube, da hilft uns auch dieses Beispiel des Petrus, der doch in vielem so ist wie ich. Und die drei Punkte haben mir in der Vorbereitung tatsächlich geholfen. Tatsächlich hat es mir geholfen zu überlegen, was ist mit meinem Versagen? Und auch ich überlege ganz schnell oder bin schnell dabei zu überlegen, wie kann ich einen solchen Dienst tun? Und vielleicht geht es dir auch so, egal welchen Dienst du tust, bin ich wirklich würdig, diesen Dienst zu tun, wo ich doch immer und immer wieder stolpere und falle, wo ich doch immer wieder versage. Und Jesus mir aber zeigt, hey, richte deinen Blick auf mich. Schau auf Jesus weg von deinem Versagen. Und in der Vorbereitung geht es mir dann aber auch manchmal so, dass ich eben sage, okay, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Und Jesus mir aber auch zeigt, schau auf mich. Weg von deinem Können, denn ich will sprechen durch dich. Und dann geht es mir manchmal auch so, dass ich auf meine Mitmenschen schaue. Auf die anderen, die vielleicht so Dienste tun und ich denke, der macht es vielleicht viel besser als ich. Und Jesus auch hier sagt, was geht's dich an? Schau auf mich. Und da, wo Menschen sich so definieren, und ganz oft ist es ja so, man definiert sich entweder durch irgendwie sein Versagen und hält sich daran fest, oder man definiert sich durch sein Können und will das zur Schau stellen, oder man definiert sich vielleicht durch die Menschen, denen man sich umgibt. Aber wo Menschen sich so definieren, da zeigt Jesus, dass der Blick auf ihn so vieles verändert. Denn der Blick auf ihn, der zeigt uns zuerst einmal, du bist geliebt. Du bist geliebt. Und das darf den Blick weg von unserem eigenen Versagen auf ihn lenken. Denn es verachtet sein Werk am Kreuz, wenn wir nicht anerkennen, dass alle Schuld, all unser Versagen dort auf ihm lag. Und dieser Blick dann darf dann dazu führen, dass wir unsere Liebe im Dienst für ihn ausdrücken. Und dann zeigt Jesus uns aber auch, ich habe mein Leben für dich gegeben, gib du mir dein Leben. Und das zieht nach sich einen Blick weg von unserem eigenen Können auf Jesus. Und außerdem zeigt Jesus uns, dass Nachfolge etwas ganz Persönliches ist. Dass wir unseren Blick erst einmal weg von unseren Mitmenschen richten dürfen, weg vom ständigen Vergleichen, weg vom Mitschwimmen, weg vom sich besser oder sich schlechter fühlen als der andere, hin zu Jesus. Und deswegen habe ich euch noch diese Verse aus Hebräer mitgebracht. Das ist tatsächlich unser Trauvers von unserer Hochzeit, Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Oder mit unseren Worten oder mit unseren Punkten gesprochen, lasst uns unseren Blick auf unser Versagen, den Blick auf unser Können und den Blick auf unsere Mitmenschen, natürlich nur diesen vergleichenden Blick ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und deswegen komme ich zurück zu den drei Punkten, die ich am Anfang genannt habe. Schau auf Jesus, schau auf Jesus, schau auf Jesus. Ich bete noch. Himmlischer Vater, du bist groß und allmächtig und wir verstehen so wenig von dir, von deiner Liebe, von deiner Größe, von deiner Heiligkeit. Aber wir möchten es ergreifen immer mehr und mehr. Und wir möchten uns verändern lassen in das Ebenbild deines Sohnes. Und dazu möchten wir auf Jesus schauen, auf das, was er am Kreuz getan hat. Und wir möchten wegschauen von uns, von unserem Ego, von unserem Versagen, aber auch von unserem Können. Und weg vom Vergleich mit unseren Mitmenschen und unseren Blick auf dich richten. Hilf du uns Tag für Tag dabei, unseren Blick auf dich auszurichten.